Bereshit, bara,
en
Elohim,
logos,
et Hashamayim ve Etaretz,
en proston teon,
Veretz hayeta tohu vavohu vechoshech al pene teon,
brutos en
arshe proston teon,
panta di autu,
vayoma Elohim, yehi or,
wie lange müssen wir das jetzt machen eigentlich?
Vayehi or, weiter, weiter.
Egeneto, kai,
Elohim, et haor, kitov.
Ude ja, en ho geglummenen,
bin haor,
en auto soe e kai he so.
Amen. Seid ihr dabei?
Ja. Wer hat die Auslegung? Ja.
Okay, danke Chris. Das geheimnisvolle Gebet. Also wer hat es verstanden? Wir haben hier vorne einen Ausleger. Was war das? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ja. Erde war. Ach so, okay. Aber das war tatsächlich richtig. Das war 1. Mose 1. Sehr schön. Das werden wir noch brauchen. Also, wir haben schon davon gesprochen, dass, also in dieser Serie, in der wir gerade stecken, dass Gott Menschen, die an ihn glauben, nicht nur den Glauben schenkt, sondern dass er ihnen auch gewisse Gaben schenkt. Das heißt, es sind Fähigkeiten, in denen sich sein Heiliger Geist zeigt. Und eine davon ist das geheimnisvolle Gebet, um das es heute geht. Und Christina und ich werden euch dazu was erzählen. Es ist ein Gebet in Sprachen. Wow. In Sprachen. Ist nicht jedes Gebet in Sprachen? Kurz nachgedacht. Ja. Ja, ist wahrscheinlich richtig. Ich hau das einfach mal so raus. Jedes Gebet ist in Sprachen. Paulus zählt alle möglichen Arten von Geschenken, von Gaben, die Gott uns gibt, auf. Und neben Prophetie und Weisheit und anderen steht da auch, Gott schenkt uns Arten der Sprachen. Arten der Sprachen ist also eine Gabe Gottes. Um das zu verstehen, muss man vielleicht ein bisschen zurückspulen. Also stell dir vor, Jesus steht da mit seinen Schülern und sagt ihnen, Leute, ich werde euch jetzt verlassen. Ich werde zu meinem Vater zurückgehen und ihr werdet meine Zeugen sein auf dieser Welt. Ihr werdet Kranke heilen und ihr werdet in neuen Sprachen reden. Und anderes, sagt er auch noch. Aber eins davon ist, ihr werdet in neuen Sprachen reden. Die Jungs, so wie man sie kennt, standen wahrscheinlich da und haben sich gefragt. Aber einige Tage später, am Pfingsten, so wie wir es heute nennen, passiert was Abgefahrenes. Also die Schüler Jesu sitzen wieder zusammen, ein großes Brausen tritt auf und sie beginnen in Sprachen zu reden, die sie noch nicht kannten. Sie reden einfach drauf los und irgendwie kommt was anderes aus ihrem Mund raus. Und andere Leute laufen vorbei, die eigentlich Ausländer sind und sagen, der redet in meiner Sprache. Ich verstehe das. Woher kann der so sprechen? Das ist eine Art der neuen Sprache. Die reden in Sprachen, die es gibt, die sie aber nicht gelernt haben. Und das könnte damit gemeint sein, dass Gott uns Arten von Sprachen schenkt. Aber dann gibt es noch was anderes, was Paulus hier meinen kann, nämlich Sprachen, die man nicht gelernt hat, die es bisher aber auch noch gar nicht gibt und die man nicht mal selbst versteht. Nur Gott allein versteht diese Sprachen, sagt Paulus in einem Text, den wir gleich lesen werden. Es gibt also Arten der Sprachen als Geschenk Gottes, die man nicht gelernt hat und die andere verstehen. Und es gibt welche, die man nicht gelernt hat, die aber auch nur Gott selbst versteht. Und das Wort, das im Griechischen da steht, ist auch nicht sehr aufschlussreich. Da steht nämlich einfach nur Glossa. Und Glossa heißt so viel wie Zunge oder Sprache. Deswegen gibt es den Ausdruck, den du vielleicht schon mal gehört hast, Zungengebet oder Sprachengebet. Meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach macht Sprachengebet, ergibt mehr Sinn. Aber was ist das für eine Sprache, die kaum einer versteht? Und zu wem soll die gesprochen werden? Darum geht es heute, um so eine geheimnisvolle Sprache. Und in einer Gemeinde in Korinth gab es richtig viele Leute, die diese Gabe Gottes hatten. Und sie waren ziemlich stolz darauf, diese Gabe zu haben. Sie hatten nämlich irgendwie das Gefühl, eigentlich haben wir es dadurch schon ziemlich weit gepackt. Wir leben schon fast wie im Himmel, denn wir sprechen die Sprache der Engel. Die haben sich zwar gegenseitig nicht verstanden, aber die Laute, die sie ausgesprochen haben, das war ein Geschenk Gottes und sie haben das verstanden wie, das ist keine menschliche Sprache, also ist es wahrscheinlich die Sprache der Engel. Das bedeutet, dass wir eigentlich schon wie im Himmel leben. Und Paulus ist das Thema der Sprachenrede, des Sprachengebets so wichtig, dass er fast 3 Kapitel in einem richtig langen Brief darüber schreibt. Und zum ersten macht er klar, dieses Sprachengebet ist eine von vielen Gaben, die Gott der Gemeinde schenkt. Eine davon. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dann sagt er noch, nicht jeder bekommt dieses Geschenk. So wie auch nicht jeder die Gabe hat zu lehren. Einige bekommen es, andere nicht. Und dann setzt er noch einen drauf, der Paulus, und sagt, selbst wenn ihr wirklich nur in Sprachen der Engel reden würdet und ihr hättet die Liebe aber nicht, dann wärt ihr wie ein tönernder Gong und eine scheppernde Trommel. Dann stellt sich das kurz vor, tönernder Gong, scheppernde Trommel. Denn himmlisches Leben ist ein Leben, das ganz und gar von der Liebe bestimmt ist. Das macht das Reden in Sprachen überhaupt nicht schlecht, aber es stellt es in seinen Rahmen und sagt, wenn ihr wirklich schon eigentlich die himmlische Existenz hättet, dann wäre alles von Liebe geprägt. Und das sieht Paulus noch nicht so. In diesem Rahmen steht also das, was er über das Sprachengebet sagt. Und jetzt frage ich mich, wie ging Paulus eigentlich persönlich mit dem Sprachengebet um, Christina?
Er ging ganz offensiv ganz gut damit um, denn er dankte Gott, dass er mehr in Zungen reden konnte als alle anderen. Das sieht man in Vers 18, da unten. Also er konnte in Sprachen beten, also wir lesen ganz oft jetzt Zunge, ich sage dann oft auch Sprache, und er hat das anscheinend auch zu genügend getan. Und er war irgendwie auch stolz drauf, dass er noch besser und noch mehr in Sprachen beten konnte, als diese Gemeinde, die darauf selber stolz drauf ist. Ja. In Vers 5 sagt er jetzt auch noch, dass er möchte, dass alle in Sprachen beten können. Also das, was er selber als super toll empfindet und davon begeistert ist, das wünscht er sich für alle anderen. Ich gehe davon aus, weil es ihn irgendwie an Gott näher bringt und ihn erbaut. Und jetzt möchte ich an den Anfang des 1. Korinther 14 gehen, woran ich mich so ein bisschen jetzt hangel. Jetzt geht es so ein bisschen darum, was sagt er allgemein zum Sprachengebet. Und ganz am Anfang von dem Kapitel steht aber, strebt nach der Liebe. Und das ist auch das, was der Marco eben schon gesagt hat, ist die Verbindung zum Kapitel 13, in dem schon steht, dass die Liebe die Grundlage ist für alle die Gaben und für alles, was überhaupt da ist. Und auch hier gilt, das Sprachengebet nützt nichts, wenn es nicht in Liebe und in Demut ausgeübt wird. Und da können wir uns auch an eine Predigt erinnern, die der Marco schon hatte, wo es darum geht, in Liebe und Demut alle Gaben zu üben. Ich lese jetzt Vers 1 bis 4 vor. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Also das ganze Kapitel geht um das Sprachengebet als auch um die Prophetie. Wir konzentrieren uns jetzt hauptsächlich aufs Sprachengebet. Im Vergleich zu den meisten Gaben, die im Kapitel 12 genannt werden, ist das Sprachengebet zur Erbauung für mich selbst und nicht in erster Linie für die Erbauung der ganzen Gemeinde. Und ich mag die Formulierung in Vers 2, im Geist redet er Geheimnisse. Ich finde die einfach schön, weil Geheimnisse, hört sich so geheimnisvoll an. Und frage ich meine Kinder, also die Schüler in der Schule, was ist so das Wichtigste bei einem Freund? Man kann ihm Geheimnisse erzählen. Und das hat was Vertrautes. Und Gott vertraut mir diese Sprache an und ich vertraue ihm, denn ich habe keine Ahnung, was ich in diesem geheimnisvollen Gebet überhaupt rede. Und ich vertraue darauf, dass das Gott ist. Und daher kann ein Sprachengebet einen aufbauen, weil es ein Akt des Vertrauens ist. Ich vertraue darauf, dass dieses Gespräch Gott näher bringt. In Vers 14 steht, denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Der Verstand muss nichts leisten. Ach, wie schön. Es ist super. Es ist eine super Entspannungssache. Ich muss nicht darüber nachdenken, was ich bete, für wen ich bete, wie ich es formuliere, sondern irgendwie redet der Geist durch mich. Und in Römer 8, Vers 26 steht auch, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Und ich finde das sehr ermutigend, wenn ich nicht weiß, was ich beten soll. Ich finde das auf der einen Seite total toll, wie wir es letzte Woche gemacht haben mit dem Komm, Heiliger Geist. Und ich kann nichts anderes sagen und dann sage ich einfach durchgehend, komm, Heiliger Geist. Und aber ich finde das schön, wenn man dann diese Gabe hat und man darf dann in dieser geheimnisvollen Sprache reden und man weiß, dass der Heilige Geist für mich weiter betet. Und Vers 15 zeigt, dass man nicht nur in Sprachen beten kann, sondern auch singen darf. Wie soll es aber sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand.
Also klingt so, als ob Paulus persönlich große Stücke auf das Sprachengebiet hält. Aber wenn wir, ihr habt jetzt dieses lange Kapitel hier, Kapitel 14 aus dem Korintherbrief vor euch, wenn man das ganz durchliest, dann merkt man, er hat auch einige Grenzen für das Sprachengebet gesetzt. Und hier geht es jetzt nicht um den persönlichen Gebrauch, also wie er es für sich in seiner Beziehung zu Gott gebraucht hat, sondern um die Frage, wie war es denn im Gottesdienst oder wie soll es sein, wenn Christen zusammenkommen und miteinander Gottesdienst feiern. Paulus war es wichtig, dass Christen sich treffen, dass sie gemeinsam Gott suchen, dass sie gemeinsam Gott feiern. Und hier in diesem Kapitel geht es um den gemeinsamen Gottesdienst und die Frage, welche Rolle spielt da das Gebet in Sprachen. Und der komplett ganze Abschnitt wird beendet, wenn wir auf die letzten Verse des Kapitels 14 gucken. Da steht, wehrt nicht der Sprachenrede. Wehrt nicht, also verhindert sie nicht. Erstmal so als Grundding, die Gemeinde soll es nicht verhindern. Es darf Raum in der Gemeinde dafür geben. Dann ist seine Hauptfrage aber, wie soll es geschehen? Und da benutzt er immer wieder ein Bild, das auch Christina eben schon gezeigt hat, dass Paulus möchte, dass die Gaben, die der Geist uns schenkt, die Gemeinde aufbauen, auferbauen. Und ich habe eigentlich immer, als ich das gelesen habe, erstmal so intuitiv an Ermutigen gedacht. Wenn ich dich aufbaue, dann ermutige ich dich vielleicht. Aber ich habe gemerkt, eigentlich steckt dann ein anderer Gedanke dahinter, nämlich ein Begriff sozusagen aus dem Hausbau. Also wenn Paulus sagt, dass es die Gemeinde erbauen soll, dann meint er damit, dass die Gemeinde eigentlich wie eine Baustelle ist und dass diese Gemeinschaft wie von einer Baustelle zu einem ganzen Haus zusammengebaut werden soll. Und er sagt, die Sprachenrede, dieses Sprachengebet kann eine Gemeinde und eine Gemeinschaft nicht erbauen. Es kann nicht aus Fremden eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern machen. Du kannst dir einfach mal vorstellen, heutzutage gar nicht so fernliegend, dass ein Afghane, ein Syrer, eine Französin und ein Deutscher zusammen in eine WG kommen. Und sie sollen zusammen die Wohnung renovieren. Einfach, man stellt sich mal vor, wie dann jeder in seiner Sprache so sein Lieblingsgedicht immer so rezitiert, so vorträgt, so wie Chris und ich vorhin, und einfach hofft, dass dadurch die Wohnung erbaut wird. Das ist ein relativ skurriles Bild, aber ähnlich denkt sich das Paulus. Der sagt so in Vers 10 und 11, wird er ganz grundlegend und sagt, in jeder Kommunikation gibt es Sprache. Und Sprache, wie schreibt er das hier? Gehen wir auf 10 zurück. Ah, okay. Also 10, frei aus dem Kopf. Also ich glaube, er formuliert es so, dass jede Art von Kommunikation auf Sprache aufbaut. Und nichts ist ohne Sprache, sagt er. Wenn es jemand nochmal gefunden hat, könnt ihr es gerne nochmal vorlesen. Der Übersetzer in der ersten Reihe sucht schon. Sag an. Also es gibt viele verschiedene Sprachen auf der Welt und sie alle dienen denen, die sie verstehen, zur Verständigung. Und dann geht es weiter. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet. Und der redet, wird für mich ein Fremder sein. Das heißt, wenn ich eine Sprache nicht verstehe, dann verstehe ich auch nicht, was der Mensch mir sagen möchte. Oder? Okay, wir sind uns einig. Und jetzt dieses Erbauungsbild, dieses Aufbau. Bild im Hintergrund. Paulus stellt sich vor, die bauen gemeinsam an der Baustelle und müssen einander verstehen, um die Gemeinschaft von Leuten, die sich einst fremd waren, aufbauen zu können. Und seine Frage ist, was sorgt dafür, dass wir einander nicht mehr fremd bleiben? Das Reden in Sprachen kann nicht dafür sorgen. Vielleicht kann man sich irgendwann dran gewöhnen, dass man den anderen einfach nicht versteht und man baut einfach selber sein Zeug, während der eben nochmal sein Gedicht rezitiert. Möglicherweise gewöhnt man sich da irgendwann dran und jeder macht einfach sein Ding. Aber es baut nicht wirklich eine Gemeinschaft zusammen. Und wenn dann auch noch eine Russin und ein Spanier dazukommen, dann sind die noch umso verwirrter. Also in Vers 23 redet Paulus dann davon zu sagen, Sprachengebet schön und gut, aber stell dir mal vor, ihr seid gerade alle im Sprachenbeten, so wie Chris und ich hier vorhin, alle gleichzeitig. Und es kommen Leute rein in den Raum, die Gott überhaupt noch nicht kennen. Die werden überhaupt nichts verstehen. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, Teil von dem zu werden, was hier passiert. Und Paulus geht es darum, dass in der Gemeinde eine Gemeinschaft von Leuten entsteht, die verschiedene Hintergründe hatten, verschiedene Geschichten, dass die zusammenwachsen und dass sie gemeinsam Gott feiern können. Und dafür braucht es verständliche Sprache. Das bedeutet, es ist nicht nur darauf bezogen, dass wir nicht einfach alle durcheinander in Sprachen beten sollen im Gottesdienst, sondern es ist darauf bezogen, dass wir in all dem, was wir so reden, hier im Gottesdienst, uns fragen, ist es überhaupt verständlich? Oder rede ich nur in meinem Christenslang? Rede ich nur in meiner Tradition, die für andere überhaupt nicht anknüpfungsfähig ist? Paulus fordert uns da ganz grundlegend heraus, zu sagen, ist dein Gottesdienst, ist der so, dass andere Menschen verstehen, worum es da gehen soll? Also könnte man sagen, für Paulus, weil Sprachengebet baut eine Gemeinschaft nicht auf, ist es komplett raus. Oder wie? Das auch wieder nicht. Er differenziert. Das ist ein kluger Kopf, der eindeutig differenziert. Für Paulus gibt es nämlich auch die Möglichkeit, dass dieses Reden in Sprachen übersetzt wird. Das heißt, diese Sprachen, die eigentlich keiner versteht, in verständliche Worte gekleidet werden. Zum Beispiel in Vers 13 kannst du lesen, da sagt er den Leuten, wer in Sprachen betet, der bete, dass er es auch übersetzen kann. Das heißt, wenn einer betet, soll er sich fragen, ist das was für die anderen? Soll ich das vielleicht übersetzen? Oder in Vers 27, 28 redet er davon, dass alle schön hintereinander in Sprachen beten sollen, wenn schon, dann hintereinander und nur, wenn jemand anderes da ist, der es auslegen kann. Das heißt, entweder gibt es die Möglichkeit, dass man selbst das in verständliche Worte kleidet oder dass jemand anders da ist. So viel hat Paulus dazu gesagt. Ihr merkt, Sprachengebet einmal für ihn was besonders Wichtiges, aber eine diffizile Frage im Gemeindeleben. Und wir haben uns als Leitungskreis auch mit dem Thema auseinandergesetzt und gefragt, was machen wir denn als Subson damit? Und da möchte ich einfach nur ganz kurz zu so ein paar Grundgedanken sagen, die wir uns dazu gedacht haben. Also wir möchten, dass auch bei uns hier im Gottesdienst Menschen in Sprachen beten dürfen. Also wie Paulus sagt, wehret dem nicht, verhindert es nicht. Aber wir wünschen uns dabei eine Mischung aus Demut und Offenheit. Demut bedeutet, achte auf den, der neben dir ist. Das heißt, grundsätzlich, wenn wir gemeinsam singen und neben mir jemand sitzt, der ganz laut in normalen Sprachen, die ich verstehe, betet, dann macht es mir das ziemlich schwierig, dem Gesang, den wir gemeinsam als Gemeinde nachgehen, dem auch zu folgen, weil das mich ablenkt. Da ist es mir eigentlich völlig wurscht, ob derjenige in verständlichen oder unverständlichen Sprachen betet. Einfach so pragmatisch, wer in Sprachen betet, einfach nicht so laut, dass es den anderen irgendwie vom Gottesdienstlauf ablenkt. Das ist aber so ein normaler Kommunikationsklassiker. Aber wir wünschen uns da erstmal eine Demut desjenigen, der betet. Und dann wünschen wir uns auch eine Offenheit von dem, dass man sagen kann, du betest vielleicht sehr gerne in Sprachen und merkst, da sitzt jemand neben dir, den kennst du noch gar nicht. Dann kannst du denen vielleicht mal sagen so, Servus, ich bin's, der Marco. Wir haben hier öfter eine Lobpreiszeit und ich fange da manchmal an, Sachen zu reden, die wirst du wahrscheinlich nicht verstehen. Und wenn du es verstehst, dann sag mir Bescheid. Aber ich wollte es dir einfach nur sagen, das ist eine Art zu beten. Also wir können da gerne danach drüber reden. Ich erkläre dir, was es ist, aber keine Angst, es passiert nichts Böses. So. Also dass wir einfach ganz pragmatisch damit miteinander umgehen. Und jetzt noch die Frage, was ist, wenn jemand beim Beten in Sprachen das Gefühl hat, er sagt etwas, das auch für andere wichtig ist? Dann geht es nämlich darum, ob man das auch laut aussagen darf. Und wenn das so sein sollte, dass jemand das Gefühl hat, da ist was, was ich teilen sollte, dann wünschen wir uns, dass derjenige erstmal Gott fragt im Gebet. Gott, was spreche ich denn da? Kannst du mir vielleicht eine Auslegung dafür schenken? Wenn ja, dann gerne immer her damit. Wenn nein, dann fragst du ihn weiter. So, gibt es vielleicht jemand anders in diesem Raum, dem ich das vortragen könnte und der es vielleicht übersetzen kann? Wenn dir jemand einfällt, geh zu ihm hin und frag ihn, ob er es auslegen kann. Und wenn ja, dann ist es wie bei jedem Eindruck hier, dass wir in jedem Gottesdienst eine geistliche Leitung haben, zu der man hinkommen kann und sagen kann, ich habe hier das Gefühl, Gott sagt mir was, das ich mit der Gemeinde teilen möchte. Wenn allerdings keiner da ist, das irgendwie übersetzen kann, dann hält man die Klappe. So versuchen wir das einfach mal.